sind einige neu da heute Nachmittag und darum mache ich eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was wir gesehen haben heute Morgen. Wir haben uns anfangs mit der Einteilung der Bibel beschäftigt und gesehen, dass der Herr Jesus ganz in Übereinstimmung mit dem Judentum zu seiner Zeit das Alte Testament in drei Teile eingeteilt hatte. Das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften. Dann haben wir gefunden in Johannes 14 bis 16, wie der Herr Jesus in den Ankündigungen des Kommens des Heiligen Geistes auch Hinweise gemacht hat auf die Inspiration des Neuen Testaments. Und da findet man eine Einteilung in vier Abschnitte, sodass wir zusammen für die ganze Bibel eigentlich ein Buch aus sieben Teilen vorfinden. Die Zahl 7 weist auf die Vollkommenheit hin. Was dabei uns deutlich geworden ist, das Gesetz Mose, die fünf Bücher Mose, bilden den ersten Teil und damit die Grundlage überhaupt der Offenbarung Gottes in der Schrift. Wir haben uns dann dem ersten Buch Mose zugewendet und wir sehen, dass im Judentum der Titel des Buches immer aus dem ersten Vers genommen wird. Man nennt es im Hebräischen einfach Bereshit, im Anfang. Das ist das Buch der Anfänge und der Ursprünge. Wir haben gesehen, das Buch beginnt mit dem Menschen als eine lebendige Seele in der Weide des Gartens Edens, in der Heimat, in Gemeinschaft mit Gott. Und der letzte Vers des gleichen Buches endet mit einem Gegensatz, der könnte nicht krasser sein. Wir finden dort eine Leiche in der Enge eines Sarges in der Fremde in Ägypten, im Land der Götzendiener. Und wie ist alles so gekommen? Durch die Katastrophe von 1. Mose 3. Der historische Sündenfall des Menschen hat alles verdorben. So beginnt also das erste Buch Mose mit der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung und endet mit Tod und Verderben in der Fremde. Dort setzt das zweite Buch Mose an. Es beginnt nämlich mit einem Volk in der Fremde unter dem Wehe des Todes. Und dieses Volk wird von Gott befreit, hinausgeführt, nach Hause geführt, wortwörtlich, denn das zweite Buch Mose endet mit der Stiftshütte. Die Herrlichkeit Gottes erscheint, erfüllt das Haus ganz am Ende in Kapitel 40. Und so endet das Buch mit Gottes Herrlichkeit. Da, wo das erste Buch begonnen hat, da endet das zweite Buch Mose. Der große Wendepunkt war 2. Mose 12, das Blut des Passa-Opfers. Wir haben gesehen, wie durch das Blut des Lammes alles gewendet und gut gemacht wird, wie der Mensch aus der Entfremdung nach Hause kehren kann. Und jetzt kommen wir zum dritten Buch Mose. Das dritte Buch Mose beginnt mit Vayikra auf Hebräisch, was bedeutet und er rief. Wir schlagen kurz auf, 3. Mose 1. Vielleicht fragt man sich auch, ist das nun ein treffender Titel für das dritte Buch Mose? Und er rief. Aber wenn wir uns näher beschäftigen mit diesem Buch, worum geht es eigentlich? Wir finden jetzt im dritten Buch Mose ein erlöstes Volk. Das dritte Buch Mose setzt da an, wo das zweite Buch Mose aufhört. Die Stiftshütte ist aufgerichtet, die Herrlichkeit Gottes hat das Zelt erfüllt. Ein Volk ist bereit gemacht, um Gott zu dienen. Jetzt kommt und er rief. Normalerweise heißt es, und Gott sprach oder Gott redete. Hier Gott ruft. Das ist ungewöhnlich und das soll unsere Aufmerksamkeit besonders auf sich lenken. Was ruft Gott? Wir lesen. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Zusammenkunft und sprach. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und Kleinvieh eure Opfergabe darbringen. Also was wir hier haben, ist Gottes Ruf zur Anbetung. Gottes Ruf an den Menschen hinzuzutreten und seine Herrlichkeit im Opfer zu betrachten. Wir könnten über das dritte Buch Mose als Titel setzen, Johannes 17, Vers 24. In dem Gebet des Herrn vor seiner Kreuzigung heißt es dort: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also die, welche du mir gegeben hast, das ist das erlöste Volk, das nach Hause gekehrt ist, auch bei mir seien. Und das Ziel davon ist, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Das ist das Ziel der Erlösung hier. In diesem Gebet geht es natürlich auf die Zukunft hin, das ist klar. Aber im Prinzip hat das Gleiche schon Bedeutung heute. Es ist der Wunsch des Sohnes Gottes, dass das erlöste Volk seine Herrlichkeit sieht. Und so finden wir in den ersten 7 Kapiteln des dritten Buches Mose die Beschreibung der verschiedenen Opfer, die verschiedene Seiten des Opfers von Golgatha vorstellen. So ist es also Gottes Ruf an die Erlösten, ihm zu begegnen, ihn anzuschauen und das in Absonderung von aller Art des Bösen. Es fällt auf, wenn man mit einem Computer durch das Buch geht und mal auszählt, wie oft kommt Heiligen, Heiligsein, Heiligtum, Allerheiligstes und so weiter vor. Etwa 150 Mal. Also das Buch mit seinen 27 Kapiteln ist förmlich charakterisiert durch dieses Wort. Und was heißt heilig? Heilig heißt zur Seite gestellt für Gott. Eben, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Und das Ziel, seine Herrlichkeit anschauen. Wir werden dann nachher noch ein bisschen ausführlicher auf die Opfer eingehen. Darum können wir jetzt gleich mal einen Sprung machen, schon zum vierten Buch Mose. Es geht darum, die Zusammenhänge zu sehen zwischen den einzelnen Büchern. Vielleicht erst noch diese Stelle aus 1. Petrus 1, Vers 14 möchte ich noch lesen, weil die auch das dritte Buch Mose schön umschreibt, neutestamentlich. Erste Petrus 1, ich lese ab Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. So muss man ja umgürtet sein beim Passa, im zweiten Buch Mose, nicht wahr? Seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, so wie damals in Ägypten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, jetzt kommt ein Zitat aus 3. Mose, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist aus 3. Mose 11, 45. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk,
so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht.
Also dieser Aufruf zur Heiligkeit, berufen, heilig zu wandeln, das ist genau die Botschaft des dritten Buches Mose. Sie richtet sich an erlöste Menschen, heimgekehrte Menschen. Und nun zu 4. Mose 1. Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im Zelt der Zusammenkunft, am 1. des 2. Monats, im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten, und sprach. Im Judentum hat man den Ausdruck in der Wüste, dabei in der Wüste Sinai, das hat man als Titel genommen. Und darum nennt man dieses Buch schlicht Bemidbar. Also wenn man in einer jüdischen Gemeinde in Israel predigt über 3. Mose, dann sagt man, jetzt schlagen wir auf im Buch Bemidbar, Kapitel 1, Vers 1. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Das Buch Bemidbar, das ist eben 4. Mose, in der Wüste. Und da sehen wir wiederum, wie treffend dieser Name ist, denn das 4. Buch Mose beschreibt ja die Wüstenwanderung. Es ist das Buch der Wüstenwanderung, einen besseren Titel also als einfach Numeri, wie die lateinische Bibel, Zählung. Es geht da nicht um Volkszählung einfach, sondern es geht um den Wandel eines erlösten Volkes durch die Wüste. Als Titel zu diesem Buch ein Vers aus Epheser 4, gleich am Anfang. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Jetzt merken wir, die Erlösten werden hier aufgerufen zu wandeln. Aber wie? Würdig der Berufung. Wir verstehen nun, warum das 4. Buch Mose auf das 3. folgen muss. Zuerst Gottes Ruf zum Hinzutreten, und das gibt den Maßstab für den Wandel, für die Lebensführung in der Welt. Also, das 4. Buch Mose mit dem Wandel durch die Wüste muss auf das Buch Vayikra und er rief folgen. Absolut folgerichtig und logisch. Und es zeigt uns, der Wandel wird immer an der Höhe der Berufung Gottes gemessen. Die Würde, die im 3. Buch Mose den Erlösten verliehen wird, verpflichtet für die Nachfolge. Also das französische Sprichwort Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Das gehört zum ABC des Christseins. Und so wird uns gezeigt in dem 4. Buch Mose als Buch des Wandels in einer Welt voll ungünstiger Bedingungen, wie wir eben im Leben, wie wir durchs Leben gehen sollen. Aber dazu noch ein zweiter Vers als Titel über das 4. Buch Mose, nämlich Jakobus 3, Vers 1. Seid nicht viele leer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Und das ist genau das, was wir im 4. Buch Mose sehen. Ein Volk, das dauernd fällt. Also einerseits sehen wir die Würde der göttlichen Berufung im 3. Buch Mose, verpflichtet zu einem würdigen Wandel mit Gott,
Aber das vierte Buch Mose zeigt uns über große Teile hinweg Gottes Treue und Israels Untreue. Und daran sehen wir irgendwie, wie realistisch Gottes Wort ist. Es wird nicht einfach ein Idealbild gemalt vom Volk Gottes. Wenn wir denken, was wir gefunden haben im zweiten und dritten Buch Mose bis jetzt, diese gewaltige Höhe, der Reichtum der Erlösung, die Heimführung aus der Entfremdung und dann diese Frustration des vierten Buches Mose. So viel Undankbarkeit, so viel Straucheln, so viel Fallen, so viel Murren, so viel Auflehnung, so viel Rebellion. Aber es ist genau das, was wir erkennen in 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das Bild ist ja auch so krass, im Gegensatz zu dem, was wir in den Evangelien finden, wo wir die Erlösung von Golgatha beschrieben finden. Und was wir finden in den übrigen Büchern des Neuen Testaments, der Reichtum der Erlösung und dann eine solche Geschichte der Kirche bis zum heutigen Tag. Und dann die Geschichte von unserem persönlichen Leben. Aber Gott ist realistisch und sein Wort zeigt uns so, wie wir sind. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, die ersten 11 Kapitel im vierten Buch Mose, da ist noch keine Wüstenwanderung. Das beginnt erst ab Kapitel 10 eigentlich, aber auch erst in der zweiten Hälfte beginnt so die Wüstenwanderung. Was sind die ersten 10 Kapitel? Sie zeigen Gottes Hilfsmittel für eine erfolgreiche Reise. Also es würde sich lohnen, bei einem detaillierteren Studium des vierten Buches Mose, gerade die ersten 10 Kapitel zu studieren, darauf hin, was gibt Gott alles für Anweisungen, um eben die Wüstenwanderung mit all ihren Gefahren zu unterstützen und zu fördern. Ich möchte zum Beispiel erwähnen, so herausgegriffen, 4. Mose 6, der Priestersegen. Vierte Mose 6, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israel segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Also der Priestersegen, hier eingesetzt, den sollten die Priester immer und immer wieder in der Stiftshütte sprechen, später wurde auch im Tempel gesprochen, fürs Volk. Gottes Einrichtung, um ein Volk, das so leicht zu Fall kommt, aufzurichten und weiterzuführen. Was brauchen wir mehr als der Herr segne dich und behüte dich? So genau das, was wir brauchen in unserem Leben durch die Welt. Und wenn ich sage, unser Leben durch die Welt gesehen als eine Wüste, ist vielleicht noch Folgendes wichtig. Oft denkt man, wenn man über die Wüstenwanderung der Gläubigen spricht, dass die Wüste eben wüst ist, oder? Und dass eigentlich das Leben uns gar nichts zu bieten hat. Aber das ist ein bisschen irreführend. Die Wüste Sinai ist nichts Wüstes. Das ist ein gewaltiges Erlebnis, eine Reise durch den Sinai. Im Sinai, das ist nichts Abstoßendes, da sieht man die Macht und Herrlichkeit Gottes, diesen gewaltigen Gebirgszügen. Das ist wirklich ein Erlebnis, das wünsche ich jedem. Und so ist das, dass die Reise durch die Welt ist nicht einfach eine Reise durch etwas, was uns gar nichts mehr zu bieten hat, sondern wir sehen in unserer Reise durch diese Welt, sehen wir Gottes Macht und Größe in seiner Schöpfung. Ja? Mit Welt meine ich jetzt eben nicht die Herrschaft Satans, sondern das, was wir sehen auf unserer Reise durch die Welt, Gottes Macht, Gottes Größe und Herrlichkeit in seinen Werken. Aber auf der anderen Seite muss man betonen, die Wüste Sinai ist ungemein gefährlich. So als Anekdote, eine Geschichte von Bruder Nofel. Ein Bekannter von mir in Israel, das war ein alter Bruder von über 80 Jahren jetzt, der ist aufgewachsen in einer drusischen Familie in Syrien. Ganz arme Familie. Und dann wollte er das Glück machen in Europa, um zu Geld zu kommen. Da dachte er, ja, ich gehe jetzt hinunter durch Palästina, das war damals noch Palästina, dann nach Nordafrika, ganz hinüber und dort, wo es ganz eng ist, gehe ich dann nach Europa und dort mache ich das Glück. Er ist dann durch Palästina hinuntergelaufen, alles zu Fuß. Dann hat er zwei angetroffen, die mit ihm durch den Sinai gehen wollten. Die zwei sind verdurstet. Bruder Nofel, also damals war er noch kein Bruder, aber Nofel ist durch den Sinai nach Ägypten gekommen. Aber nur um zu zeigen, wie gefährlich die Wüste ist. Die beiden sind gestorben. Er kommt nach Ägypten und da trifft er die Alliierten an. Die sagen ihm, was möchtest du da? Sagt er, ja, ich möchte nach Europa. Ja, da kannst du nicht durch, ist Weltkrieg. So. Dann macht er dann einen Umweg nach unten durch, nach Schwarzafrika, um dann eben nochmal an die enge Stelle dort zu kommen. Und auf dieser weiteren Reise hat er sich dann bekehrt. Das wäre für sich noch interessant. Aber nur so ein bisschen, um zu illustrieren, Wüste Sinai, gewaltig, ein gewaltiges Erlebnis, aber ungemein gefährlich. Und so ist das Leben mit dem Herrn durch diese Welt, ist ein gewaltiges Erlebnis. Wir sehen Gottes Größe und Macht nicht nur in der Natur, sondern auch indem wie er uns führt. Schritt auf Tritt, wenn wir die Augen offen haben und Sprüche 3 wirklich beherzigen, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Aber es ist doch eine sehr gefährliche Sache, das Leben. Es gibt so viele Dinge, die uns von dem Herrn wegbringen können. Und so brauchen wir eben all diese Vorbereitungen aus 4. Mose 1 bis 10 und besonders eben auch den Priestersegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Das ist etwas Gewaltiges. Was bedeutet das? Im Orient ist die Körpersprache so, wenn jemand kommt und einem etwas bittet, und man will ihm nichts geben. Was macht man dann? Dann schaut man zur Seite. Dann weiß man, was los ist. Und hier steht, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Das heißt, der Herr möge auf deine Bitten, auf die Bitten deines Herzens eingehen. So gewaltig. Und nicht nur einfach, er soll auf uns blicken, erhebe sein Angesicht auf dich, sondern sein Angesicht leuchten. Habt ihr das schon mal erlebt? Jemand kommt zu einem anderen und will ihm eine Freude machen, beide Hände hinter dem Rücken und das Gesicht strahlt. Und das ist es, was wir hier haben. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. So will Gott auf uns blicken. Und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und die Verheißung ist gegeben, so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Der Herr Jesus ist unser großer hoher Priester im Himmel und er spricht die Birkat Kohanim, so nennt man im Judentum der Segen der Priester, immer und immer wieder über uns. Und so haben wir also viele Hilfsmittel, um eine Reise zu machen auf der wir schlussendlich ans Ziel kommen. Noch mal so einfach so beispielhaft, Kapitel 1, da haben wir die Aushebung der Armee Israels. Also das Volk ist nicht nur ein Volk, das wandert, sondern es ist eine Armee, die wandert. Und so sind wir auch gewissermaßen mit geistlichen Waffen ausgerüstet. Epheser 6, Abvers 10, die Waffenrüstung Gottes. Um gemeinsam eine Armee zu bilden im Kampf gegen die Gefahren der Wüstenreise. Die Gefahren, die von Satan herkommen. Also Gott hat alles eigentlich vorbereitet, hat alle Hilfsmittel gegeben, dass die Reise eigentlich erfolgreich sein könnte. Aber das vierte Buch Mose zeigt eben, selbst wenn Gott alles zur Verfügung stellt, heißt es noch lange nicht, dass wir auch wirklich diese Hilfsquellen in Anspruch nehmen, immer. Und dann kommt es eben zum Fallen. Also irgendwie ist das vierte Buch Mose eine gewaltige Enttäuschung, was man da drin liest, eben nachdem man 2. und 3. Mose gelesen hat. Aber glücklicherweise hört der Pentateuch, das 5. Buch, eben nicht mit dem 4. Buch Mose auf. Und das 5. Buch Mose ist ganz entscheidend, um hier diesen ersten Zyklus in der Bibel vollkommen abzuschließen. Aber vielleicht an dieser Stelle gibt es einige Fragen, Kommentare, Ergänzungen. Wer hat etwas? Es wird spannender, wenn wir einen Dialog führen. Gut, also wahrscheinlich ist alles so klar. Danke. Das stumme Kompliment. Aber vielleicht kommen die Fragen dann immer noch. Also ihr dürft mich auch zwischendurch unterbrechen, das ist also erwünscht. Gehen wir gleich zum 5. Buch Mose weiter und schauen, wie der erste Vers lautet als Titel für das Buch. Dies sind die Worte, welche Mose zu ganz Israel geredet hat, diesseit des Jordan, in der Wüste, in der Ebene Suf, gegenüber zwischen Paran und Tophel und Laban und Hazeroth und die Sahav. Die Juden haben einfach die ersten zwei Worte als Titel genommen. Elle Hadvarim, dies sind die Worte. Und wenn wir uns das überlegen, ist das wirklich ein Titel, der so gut passt, im Gegensatz zu Deuteronomium, einfach Wiederholung, als wäre das eine bloße Wiederholung von früher bereits Gesagtem und bereits Gegebenem. Dies sind die Worte. Das 5. Buch Mose besteht aus 8 Abschiedsreden, die Mose noch jenseits des Jordans, von Jericho aus gesehen, jenseits, in den Ebenen Moabs auf heute jordanischem Boden gehalten hat. Er hat dem Volk Anweisungen gegeben über das Leben und Verhalten im verheißenen Land. Also dies sind die Worte, das passt doch gut zu 8 Reden des Gesetzgebers. Und tatsächlich können wir auch sagen, das 5. Buch Mose ist das Buch des Gehorsams gegenüber Gottes Wort. Etwa 50 Mal vor. Ein anderes Stichwort, Shamar, auch etwa 50 Mal, bedeutet beobachten, bewahren. Also das macht uns deutlich, dass diese Kapitel des fünften Buches Mose förmlich gekennzeichnet sind durch diese Aufrufe zum Gehorchen, zum Hören auf Gottes Wort, zum Beobachten und Bewahren der Gebote Gottes. Und das macht das Ganze eigentlich noch viel bewegender, wenn wir daran denken, der Herr Jesus in der Wüste versucht von Satan, hat doch immer mit der Bibel geantwortet. Aber woher waren die Bibelverse? Ja? Aus welchem Mose? Samt und sonders aus dem fünften Buch Mose, die Antworten. Er, der Menschensohn, der nicht wie Adam im Garten unter den besten Umständen versucht wurde, sondern in der Wüste, antwortet mit dem Buch des Gehorsams, mit dem fünften Buch Mose. Das ist also ganz auffällig. Und das fünfte Buch Mose zeigt uns gewissermaßen, dass es sich lohnt, auf Gottes Wort zu hören. Es ist nämlich so aufgebaut, die ersten vier Kapitel sind ein Rückblick auf Israels jüngste Vergangenheit, der Wüstenwanderung. Nicht wahr? Mose blickt zurück auf 40 Jahre. Und was zeigt er? Schaut mal, jedes Mal in der Wüstenwanderung, wenn ihr ungehorsam gewesen seid, hatte das Fluch zur Folge. Jedes Mal, wenn ihr gehorsam gewesen seid, hat Gott euch segnen können. Also was folgt daraus? Als Lektion. Dann wollen wir doch bitte immer gehorsam sein. Es lohnt sich doch, weil wir dann automatisch unter Gottes Segen kommen. Und dann folgt der Hauptteil des Buches, Kapitel 5 bis 27, und das ist die Darlegung des Willens Gottes. Da werden die Gebote dargestellt und entfaltet. In dem Sinn wird die ganze Tora, das Gesetz vom Sinai, wird hier ausgelegt und auf bestimmte Situationen und Umstände, wie sie im Land dann kommen würden, direkt bezogen. Und nachher kommen die Kapitel 28 bis 34. Das ist ein prophetischer Vorausblick auf Israels Zukunft. Und dieser Vorausblick sagt, Israel wird aber in der Zukunft ungehorsam sein und deshalb unter Gottes Fluch kommen. Aber es würde unter Segen kommen, wenn sie gehorchen würden. Und so sind also die Gebote hier, sind effektiv gerahmt durch einen Rückblick und durch einen Vorausblick. Und beides, Rückblick und Vorausblick, zeigt, es lohnt sich zu gehorchen, denn es bringt Segen. Es lohnt sich nicht, ungehorsam zu sein, denn es bringt Fluch. Und das Buch schließt gewissermaßen den Zyklus der fünf Bücher Mose ab. Die Wüstenwanderung zeigt ständiges Fallen und Aufstehen wegen Ungehorsam. Und das fünfte Buch Mose sagt gewissermaßen dem, der gefallen ist, jetzt steh auf und entscheide dich wirklich für Gehorsam, Hingabe und Nachfolge mit ganzem Herzen. Und das wird Segen zur Folge haben. Bis dahin vielleicht noch eine Frage. Sonst möchte ich mal ganz kurz noch aus 5. Mose 28 einige Dinge aufzeigen. Da werden Segen und Fluch für Israel vorgestellt, was zukünftig geschehen wird, wenn Israel gehorcht, beziehungsweise wenn Israel nicht gehorcht. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. So wird der Herr, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und so weiter. Und dann kommt Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du nicht der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld und so weiter. Jetzt schauen wir, bis wohin der Fluch geht, bis Vers 68. Fällt etwas auf im mathematischen Vergleich? Ja, also der Fluch ist ein Mehrfaches von dem, was der Segen da ausmacht. Kapitel 27, dort hat Mose angeordnet, wenn das Volk ins Land kommen wird, dann müssten sie zum Ebal und zum Garizim gehen. Auf dem einen Berg müssen dann die Priester stehen und Fluch sprechen über Israel. Und auf dem Garizim, dort müssen sie stehen und Segen sprechen. Jetzt, wenn man die Geografie mit untersucht, Geografie ist sehr wichtig bei Bibelauslegung. Wo ist Garizim und wo Ebal? Ist das bekannt so aus dem Stegreif? Samaria? Jawohl. Und wo genau? Bei welcher Stadt? Heute? Einst? Zwischendrin liegt Nablus, das alte Sichem. Also im heutigen Westjordanland, ja, das Land für Frieden, das, was man ihnen, dem Volk Israel, nicht zugestehen will. Gut, dort, wo die größte Palästinenseransammlung heute ist, im Westjordanland, dort liegen eben Garizim und Ebal. Jetzt, wenn man die Berge anschaut, welcher ist höher? Der Ebal ist bedeutend höher als der Garizim. Auch das wieder ganz dramatisch. Der Berg des Fluches ist bedeutend höher als der Berg des Segens. Nun, mit Israel ist es genauso gekommen. Und ich möchte drei Hauptpunkte des Fluches in 5. Mose 28 kurz herausarbeiten. Vers 25. 5. Mose 28, Vers 25. Der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du wieder sie ausziehen, und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Zerstreuung unter den Königreichen. Dann Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter. Und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Und dann Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst da selbst anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Wir haben hier drei Stellen über Zerstreuung und Wegführung. Wie ist das gekommen in der Geschichte Israels? Im Jahr 720 etwa kam es wie Donnerschläge über das Nordreich der 10 Stämme Israels. Und das große assyrische Reich zerschlug das Nordreich und die Israeliten wurden weggeführt nach Assyrien und kamen in die Zerstreuung. In den Jahren 605 bis 586 vor Christus kam es wie Donnerschläge über das Südreich Juda, das noch übrig geblieben war. Die babylonische Armee unter Nebukadnezar zerschlug das Südreich, Jerusalem und den Tempel und führte die Juden weg in den heutigen Irak nach Babylonien. Dem Königtum Israels wurde ein Ende gesetzt. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer anderen Nation führen. Die babylonische Gefangenschaft. Aber die Juden durften ja nach einigen Jahrzehnten wieder zurückkehren ins Land. Warum? Sie waren ja nicht besser als die 10 Stämme. Sogar schlimmer, sagte Jeremia. Aber Jakob im ersten Buch Mose, Kapitel 49, Vers 10, hat ja vorausgesagt, dass Schilo, der Friedebringer, aus Juda kommen würde. Und Schilo musste auftreten im Land der Verheißung, der Messias. So musste das jüdische, der Stamm Juda musste zurückkehren ins Land, um dem Messias zu begegnen. Aber dann wurde er verworfen und im Jahr 70 kamen die Römer und zerschlugen Jerusalem, das jüdische Reich. Und in einem Jahrhunderte dauernden Prozess wurden sie zerstreut unter alle Völker. Und wenn man noch weiter liest, in Vers 65, da kommen uns förmlich all die Bilder aus der Judenvernichtungszeit. Gerade vor Augen, wenn wir lesen, Vers 65, und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten. Und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtende Seele. Sieht förmlich die Ereignisse in den Ghettos, die Kinder liegen tot auf den Straßen. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen. Denk mal an die Bilder, Wegführung nach Auschwitz. Und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Selektion. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Das sind genau diese drei schwersten Einschnitte in der Geschichte Israels. Und sie führen uns über Jahrtausende hinweg von Mose bis ins 20. Jahrhundert. Also es ist ganz gewaltig, diese prophetische Schau. Wir haben also im ersten Teil von 5. Mose, 1 bis 4, Rückblick über 40 Jahre Wüstenwanderung. Gehorchen lohnt sich, ungehorsam lohnt sich nicht. Dann haben wir Vorausblick, aber über 3.500 Jahre israelische Geschichte. Und sie sagen uns, gehorchen lohnt sich, ungehorsam lohnt sich nicht. Und wir stehen jetzt da dazwischen und dieses Buch will uns wirklich Mut machen, eben die Wüstenwanderung weiterzugehen, aber dass wir Ehrfurcht haben vor Gottes Wort und dass wir in Hingabe leben möchten. Und wenn wir nochmals zurückdenken an das 4. Buch Mose, an die ersten 10 Kapitel, die uns zeigen, Gottes Hilfsmittel für die Reise. Ein Kapitel, das ich auch nicht erwähnt habe, ist Kapitel 6. Das ist das Nazirea-Kapitel. Hingabe, Weihung an Gott. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Hilfsmittel, das für uns wichtig ist, damit wir durch die Wüstenwanderung unbeschadet hindurchkommen. Wenn wir uns ganz bewusst persönlich dem Herrn weihen und unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Nicht in Angst und einfach in Angst vor Strafe, sondern in Liebe und Hingabe an den, der uns geliebt hat. Ja, ist bis da? Wollen wir gleich Pause machen? Ja. Gut. Also, genießt die Pause.